Heute geht es wieder um KI, und zwar eine ganz besondere Form dieser KI, denn wir sind hier wieder mal beim Ada Shift Happens Podcast mit
Miriam
und Lea. Und heute geht es, ähnlich wie letzte Woche, aber in eine ganz andere Richtung gehend, um Musik und KI. Wir präsentieren euch ein neues Tool und einige Proben seiner Künste. Und außerdem geht es um Nachhaltigkeit und wie wir auch mit Technologieanpassungen Software auch grüner gestalten können. Los geht's!
Es gibt eine neue Website namens Udio. Die ist über die letzten Wochen schon so ein bisschen angeteasert worden. Es wurden immer mal einzelne Musikausschnitte veröffentlicht. Die sind dann so durchs Internet gesickert. Und nun ist die Website für Nutzerinnen und Nutzer zugänglich. Und ich hatte einen Deep Dive oder auch einen Rabbit Hole am Wochenende und habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Denn das ist ein KI-Tool, das man ähnlich wie ChatGPT für Texte auffordern kann, neue Inhalte zu erstellen. Und diese Inhalte sind jetzt nicht Text oder Bilder, sondern es sind Musikstücke. KI-generierte Musik. Den Text dazu schreibt das Tool entweder selber, also ist auch KI generiert, oder man kann auch einen eigenen Songtext schreiben, ihn hochladen und darauf dann die Musik hin komponieren lassen durch die KI.
Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Genres, die kann man natürlich alle angeben in einem schön detaillierten Prompt und übrigens auch in verschiedenen Sprachen. Deutsch kann die App auch. Und man kann auch für einen deutschen Podcast einen neuen Titelsong programmieren bzw. generieren lassen. Das haben wir natürlich ausprobiert und haben einen neuen Shift Happens Song generiert. Aber wir haben das doch letztendlich in Englisch gemacht, denn Fun Fact, bei Deutsch klingt diese Musik immer gleich ein bisschen nach Schlager.
Also, das stimmt, ja.
Hier kommt ein neuer Vorschlag für Shift Happens, unser neuer Titelsong. So, wir könnten ja mal die Zuhörerinnen und Zuhörer voten lassen. Was haltet ihr denn von diesem Song? Oder erinnert ihr euch noch an unseren alten Titelsong, an unser altes Jingle? Wir haben ja jetzt seit über einem Jahr ein neues, aber
Miriam, das ist ja auch mehr als ein Jingle. Das ist ja jetzt ein richtiges Musikstück, was den Podcast beschreibt und besingt. Und in einer Art und Weise, die schon bemerkenswert ist. Also das dauert ungefähr, weiß ich nicht, so eine Minute, anderthalb vielleicht, während...
Um das zu generieren, meinst du?
Genau, während das Tool generiert, je nachdem auch, wie viele Leute das gleichzeitig machen und wie überlastet die Server sind. Und dann kann man in verschiedenen Schritten das auch noch erweitern. Also das Tool generiert erstmal so 30 Sekunden ungefähr und dann kannst du sagen, expand, und dann kannst du nochmal eine weitere Sequenz generieren lassen. Du kannst ein Intro generieren lassen, ein Outro generieren lassen, sodass man am Schluss dann wirklich einen ganzen Song hat.
Was ich interessant fand, ich habe ja auch ein bisschen damit rumexperimentiert, wir beiden hatten Freude damit. Es ist nicht möglich, aus sehr guten Gründen, einen Song im Stil einer anderen Künstlerin oder eines Künstlers zu generieren. Also wenn man beispielsweise sagt, im Stil von Taylor Swift, dann kommt sofort die Warnung, das machen wir nicht. Du kannst natürlich sagen, es soll bitte nach einer weiblichen Künstlerin klingen oder eben auch eine weibliche Stimme haben, der Song, oder ein Genre, das dir dann auch gleich vorgeschlagen wird, im Einklang mit der gewünschten Sängerin. Aber sie machen eben nicht dieses Kopieren, dieses direkte Imitieren von Künstlerinnen und Künstlern. Aus guten Gründen, die wir hier ja auch schon des Öfteren besprochen haben.
Wobei man natürlich schon feststellt, wenn man dann damit lange rumspielt, dass viele Musikgenres dann auch so bestimmte Ausprägungen haben, wo man sofortige Assoziationen hat.
Ne? Gibt es also etwa Formeln in diesen Genres?
Absolut. Könnte absolut der Fall sein. Natürlich ist es der Fall, das wissen wir auch. Interessant ist, dass es ja schon ein paar Tools gab. Ne? Es gab mal das Tool Zuno, was schon für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wir haben es auch hier im Podcast mal kurz besprochen. Aber es war dann irgendwie noch nicht so, dass man damit wirklich so richtig geile Songs erstellen konnte. Und ich muss sagen, das, was jetzt mit Udio möglich ist, das klingt schon deutlich besser und deutlich realistischer. Und gerade in so gängigen Genres wie zum Beispiel House-Musik für den Club kann man das wirklich super benutzen.
Und schauen wir uns mal an, wer hinter Udio steht. Udio wurde vor einigen Monaten von einer Gruppe ehemaliger Google-Mitarbeiter gegründet und hat dann auch sehr schnell namhafte Investoren gewonnen. Unter anderem übrigens den Musiker der Black Eyed Peas-Sänger Will.i.am, der ist auch mit dabei. Und ihr könnt Udio kostenfrei nutzen, wenn ihr euch einmal angemeldet habt und eben auch mal damit rumprobieren.
Ja, man muss eine Weile mal probieren mit verschiedenen Prompts, also verschiedenen Aufträgen an die KI, weil die Qualität ist unterschiedlich und je nachdem, wie man promptet, klappt das mal gut, mal nicht so gut. Also als ich da mal rumgespielt habe, habe ich zum Beispiel auch bei der Frage des Shift Happens Songs ein paar Ergebnisse bekommen, die irgendwie grauenhaft monoton waren, wo ich dachte, das kann ich echt keine 30 Sekunden mehr anhören. Und dann waren andere Sachen, die dabei rausgekommen sind, die wirklich schön sind. Und wir zeigen euch mal vielleicht noch ein anderes Beispiel oder geben euch ein anderes Beispiel zum Hören. Das wäre jetzt mal eine moderne Version eines Love Songs in Country, also Amerikaner, modern Country. Love note, 5 years strong, we still float. Every month on the 13th, we toast the stars that align from a spark to a flame, brighter each time. 5 years gone, love's weathered each storm.
Also es ist ja schon wirklich bemerkenswert, wie sehr das den Country-Stil imitiert. Wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen. Wir sprachen über Beyoncés neues Album und die irre Mischung und Vielfalt an Genres, aber eben auch ihrer Interpretation von Country.
Und wir sprachen darüber, wie Beyoncé sich aufregt darüber, dass KI einfach Originalmusik nutzt, um dann neue KI-Musik zu generieren.
Absolut.
Das ist exakt das, was hier mit diesem Udio-Tool passiert.
Denn ansonsten könnte dieser Song, den wir gerade gehört haben, eben nicht so sehr nach all den Amerikaner-Sängerinnen klingen. Deshalb wirft das natürlich direkt die Frage auf, verletzt so ein KI-Song oder zumindest diese Software denn jetzt das Urheberrecht? Ganz klar ist, dass diese KI auch von Udio nur so klingen kann, indem sie ganz, ganz viele Stunden an von Menschen produzierter Musik eingefüttert bekommen hat. Und darüber regen sich nicht nur Beyoncé, sondern viele andere Künstlerinnen und Künstler aktuell zu Recht auf. Denn kürzlich hat eine Gruppe von mehr als 200 prominenten US-Musikern, darunter Stevie Wonder und Billie Eilish, in einem offenen Brief gefordert, dass KI die Künstlerinnen und Künstler nicht verdrängen soll. Das war sehr deutlich formuliert und ja auch eine sehr legitime Sorge in diesem ganzen Bereich der Co-Creation mit KI. Es ist eine Balance zwischen einer neuen Form der Kreativität und eben einer ganz klaren Linie des Datenklaus.
Und wir werden dafür irgendwelche neuen Lizenzabkommen oder Vereinbarungen treffen müssen, damit irgendwie die Künstlerinnen und Künstler, die noch Originalmusik komponieren, ohne KI dann vielleicht dafür auch eben abgegolten werden oder eben ein Entgelt erhalten. Und da sind wir ja ganz am Anfang, weil das ist ja noch überhaupt nicht klar, wie das alles gehen kann. Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen der Art von Musik, die da produziert wird. Also das Schöne an Udio ist, auch da kann man sich in ein Rabbit Hole hineinbegeben, dass man auch das, was andere Nutzerinnen und Nutzer mit dem Tool machen, dort eben auf der Website anhören kann. Das ist schon interessant. Also manche entwickeln da sehr schnell ein extrem gutes Gespür für, vor allen Dingen für so Gebrauchsmusik, ne? Zum Beispiel House, für Danceclubs. Da haben wir mal ein Beispiel mitgebracht. Awake in the Fray heißt der Song einer anderen Benutzerin auf Udio. Hören wir mal rein.
Ja, das kann man sich jetzt in einem Dance-Club sofort vorstellen.
Total, ne?
Da kann man wahrscheinlich stundenlang zu abgehen. Und du sagtest gerade, es gibt da ja auch eine Unterscheidung vielleicht. Also ob es jetzt eben diesen alltäglichen Gebrauch betrifft, wo man also vielleicht stundenlang im Hintergrund eben Dance-Musik hört. Und da nehme ich an, diese Unterscheidung würdest du eben ziehen. Oder ob es eben um wirklich neue, individuelle, kommerzielle Veröffentlichungen geht, die dann auch die menschlichen Künstlerinnen und Künstler beispielsweise von den Charts verdrängt oder eben vor allem um ihren Lohn bringt. Also da ist eine ganz klare Unterscheidung zu treffen in der Produktion dieser Art von Musik.
Und trotzdem ist es auch auf Udio so, wenn man da wirklich mal sucht, dass man Songs findet, wo man denkt, wow, das ist doch wirklich nicht zu fassen. Ich habe beim Stöbern einen Song mit dem Titel Robots Stole My Job gefunden. Roboter haben mir den Job geklaut.
Die Sorge aller Menschen seit ungefähr 100 Jahren.
Deshalb bin ich natürlich da sofort dran hängen geblieben. Und das ist eine Country-Version des modernen Themas, das uns jetzt gerade wegen KI auch wieder beschäftigt. Und ich finde interessant, die klingt wie aus den 30er Jahren, auch was die Tonqualität und die Art der Aufnahme angeht. Hören wir auch da noch mal einmal kurz rein.
Can't create no more. Robots don't took my gig. Can't even play no more. Robots hurt me real big. Used to sing for a living, my own grave I gotta dig.
Wir zitieren also jetzt nochmal kurz aus diesem KI-generierten Lied. Can't create no more, robots gone took my gig. Can't even play no more, robots hurt me real big. Used to sing for a living, my own grave I gotta dig. All my clients gone and left me dirt poor in my own yard. My woman gone and left me.
Das ist, das ist ein bisschen reim dich oder ich fress dich.
Reim dich oder ich fress dich, das ist ja sowieso so, würde ich sagen, das Genre der KI-generierten Texte. Gleichzeitig muss man aber sagen, es ist schon auch sehr Country-artig. Also eine irgendwie geile Kombination aus der menschlichen Geschichte, die sich tatsächlich Sorgen macht um diese Roboterübernahme und eben eines Musikgenres, was jetzt durch die Technologie in den Fleischwolf gedreht wurde.
Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob die Qualität von Texten bei menschlichen Künstlerinnen und Künstlern wirklich immer besser war. Ich habe mich ja schon mal als ABBA-Fan geoutet auch und gucken wir doch zum Beispiel mal auf den Song Don't Shut Me Down, der ja relativ jung ist. Und wenn ich das mal einfach übersetze, es ist eine Weile her, da habe ich das Geräusch von Kinderlachen gehört. Jetzt ist es so still und ich glaube, die Kinder haben den Park verlassen. Diese Holzbank wird mit jeder Stunde härter. Die Sonne fällt hinter den Horizont, es wird dunkel. Ich merke, dass mir kalt ist und es beginnt zu regnen. Und als ich das Fenster im zweiten Stock betrachte, sehe ich, die Lichter sind an und es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit, es ihnen wissen zu lassen. Auch das ist ein richtiger Frusttext und ein poetisches Meisterwerk.
Es ist ein bisschen so wie Tagebuch vorlesen.
Ja.
Aber.
Oder schlimmer.
Aber war da drin ja sehr gut, genau solche Texte zu schreiben. Das bringt mich zurück zu einem Gespräch, was ich mit einem der beiden Bs von ABBA, nämlich Björn Ulvaeus, einem der Sänger, ja mal auf der Bühne haben durfte, 2017 in Stockholm. Und da habe ich ihn gefragt, was er denn zu einem Lied gesagt hätte, nämlich The Winner Takes It All, ein Welthit, den er zusammen mit Benny, dem anderen B, geschrieben hat, was er dazu sagen würde, wenn dieses Lied von einer KI geschrieben worden wäre. Und da hat er nicht lange nachgedacht, Björn Ulvaeus, und er sagte, denn ich fragte ihn, ob das immer noch Kunst wäre. Da sagte er, wenn dieses Lied die Menschen weltweit so berührt hätte, wie The Winner Takes It All in unserer Version es getan hat, dann ja, wäre das für mich noch Kunst. Also Björn Ulvaeus sagt im Prinzip, es kommt für ihn nicht auf den Herstellungsprozess an, denn ABBA hat auch schon ganz viel Technologie ihrer Zeit benutzt. Diese Band war immer sehr fortschrittlich und innovativ, sondern es kommt für ihn auf das Ergebnis an, auf den Song, auf das Lied, auf das Werk am Ende. Und wenn es die Menschen berührt, dann ist es Kunst.
Und dieses Ergebnis wird mit Tools wie Udio eben immer besser.
Jetzt kommt Werbung. Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann einem beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns, heute einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Techniker Krankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. socialpizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung.
Anfang Dezember im vergangenen Jahr hat ja die COP28, die weltweite Klimakonferenz in Dubai, stattgefunden. Wir waren damals vor Ort und haben uns über ganz viele Themen Gedanken gemacht und uns Dinge angeguckt, was die Frage der Klimaverträglichkeit, der Tatsache, dass sich Tausende von Menschen zu einer Klimakonferenz im Wüstenstaat Dubai versammeln, anbetrifft. Über eine Frage haben wir uns damals keine Gedanken gemacht. Wie viel Energie schluckt eigentlich Software? Weil das auch nicht so wirklich auf der Agenda der Klimakonferenz stand. Da würde es aber hingehören, weil das ist eine wesentliche Frage. Und wir könnten mal einsteigen mit einem Beispiel, nämlich die Website der COP28 Klimakonferenz. Die produziert laut Analysen des Nachhaltigkeitsbewertungstools EcoGrader 3,69 Gramm CO2 pro Seitenaufruf. Das heißt, die Jahresemission dieser einen Website entspricht einem Flug von San Francisco nach Toronto. Wow.
Und jetzt kommt noch dazu, das ist nicht unvermeidlich. Also man könnte das Ganze auch anders aufsetzen. Denn laut EcoGrader beeinflussen viele Dimensionen, wie energieintensiv eine Website ist und überhaupt auch Software ist. Beispielsweise ungenutzter Code oder falsch dimensionierte Bilder oder bestimmte Skripte von Drittanbietern. Das sind alles Faktoren, die die Emissionen auch der COP28-Website beeinflussen. Denn da geht es um Energieverbrauch für die Datenübertragung und das Laden und die Verarbeitung. Also das beeinflusst alles, wie viel Strom auf den Geräten der Nutzerinnen und Nutzer verbraucht wird. Wir sehen, das sind alles Aspekte, die wir vielleicht beim Nutzen von diversen Websites gar nicht so im Blick haben. Aber an so einem Beispiel wird das natürlich besonders greifbar, wenn wir auf der einen Seite über Nachhaltigkeitsmaßnahmen sprechen und gleichzeitig das Ganze bewerben mit einem extrem energieeffizienten Aufwand. Nicht nur Tausende von Menschen in die Wüste fliegen zu lassen, sondern eben auch eine Website dazu so aufzubauen, dass sie nicht gerade effizient ist.
Was man daraus ableiten kann, ist, dass wir insgesamt eine Sensibilisierung brauchen für den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen von Software und Hardware, gerade in diesem ganzen Themenfeld von großen Sprachmodellen, in der Entwicklung, derer ja unfassbar viel Kapazitäten verbraucht werden. Es ist sehr teuer, diese Modelle zu trainieren und zu entwickeln, aber es ist vor allen Dingen auch wenig nachhaltig und extrem Energie- und CO2-Ausstoß intensiv. Und wenn man sich mal anguckt, was wir jetzt schon wissen über den Energieverbrauch von Software, dann weiß man, dass etwa 1% der energiebezogenen Treibhausgase in unserer Welt heute durch Software verursacht werden. Und dass die natürlich eben einen erheblichen Energieverbrauch hat, das wissen wir auch. Wir haben im Moment weltweit ungefähr 9.000 bis 11.000 Datencenter in der gesamten Welt und die machen schon etwa 2% des weltweiten Energie- und Elektrizitätsverbrauchs aus.
Und einen besonders großen Sprung wird es in diesem Bereich auch in den nächsten Jahren geben, denn wenn man sich mal anschaut, die weltweiten Treibhausgasemissionen, dann ist der Bereich der IT, der Information Technology, also der gesamten technologischen Infrastruktur, ein durchaus beachtenswerter Teil dieser Emissionen, nämlich aktuell 2-4%. Aber die Prognose sagt, bis 2040, das ist in knapp mehr als 15 Jahren, soll das auf 14% aufsteigen. Also nochmal der Beitrag von IT, von technologischer Infrastruktur zu den weltweiten Treibhausgasemissionen soll bis 2040 auf 14% steigen. Das bedeutet, unser Technologieverbrauch ist ein maßgeblicher Faktor.
Eine Lösung, die es da schon gibt oder über die intensiv nachgedacht wird und die an manchen Stellen auch schon angewendet wird, ist das Green Software Engineering. Das heißt, man baut die Software gleich so, dass idealerweise die Kohlenstoffemissionen möglichst reduziert werden. Und das findet jetzt zunehmend auch in der Industrie, in der Tech-Industrie Akzeptanz, weil sie alle verstehen, wir können nicht einfach so weitermachen, wenn wir gerade über Klimawandel und quasi den Ruin unserer Umwelt durch diesen Klimawandel jeden Tag an anderer Stelle auch diskutieren.
Und das ist auch schon seit einigen Jahren in der Software-Community ein Thema, aber es wird natürlich weiterhin darüber verhandelt und gestritten, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Beispielsweise gibt es die Sustainable Web Design Community des World Wide Web Consortiums, des W3Cs. Die wurde schon 2013 gegründet, diese Gruppe. Und dann gibt es noch die Green Web Foundation, auch die gibt es schon seit 2006 sogar, also knapp 20 Jahre. Und die befassen sich alle damit, die Arten von Energie zu verstehen, die das Internet antreiben, um natürlich sie dann auch reduzieren zu können. Mal als Beispiel die Green Web Foundation, die arbeitet auf das doch sehr ehrgeizige Ziel hin, ein fossilfreies Internet bis 2030 zu erreichen.
Ja, das sind alles Möglichkeiten, mit denen man erheblich reduzieren kann, was in die Atmosphäre geblasen wird und wie viel Energie verbraucht wird. Und das ist angesichts der Tatsache, dass wir ja gerade über immer größere Sprachmodelle im Bereich der KI reden, ist das wirklich eine wichtige Diskussion. Nicht nur, wir haben es schon mal an anderer Stelle hier im Podcast diskutiert, weil ja auch die Daten uns ausgehen, weil wir nicht immer größere Modelle trainieren können mit Daten, die noch irgendwie original sind, sondern die sind irgendwann ausgelesen. Ne? Eine Studie sagt im Jahr 2026 gibt es keine Originaldaten mehr, die digital verfügbar sind. Das heißt, KI muss dann mit synthetischen Daten, also mit KI-generierten Daten oder Remixes trainiert werden. Und das hat negative Folgen, weil die Modelle schlechter werden und so. Also wir müssten eher darauf gehen, dass wir kleinere Modelle entwickeln, die mit Spezialdaten trainiert werden können und die dann eben auch nachhaltiger angewendet werden können und nicht auf Größe, Größe, Größe als Perspektive der Technologieentwicklung.
Um mal ein Beispiel zu geben für diese Reduktion der Trainingsdaten, auch um Willen der Energiereduktion. Es gab eine Studie mit 6 verschiedenen KI-Algorithmen, die alle SMS-Spam-Nachrichten erkennen. Also sehr hilfreich. Ich glaube, wir sind alle Fan von Spam-Filtern. Und da gibt es einen Algorithmus, der sogenannte Random Forest Algorithmus, der wird oft angewandt. Und dieser Algorithmus ist der energiehungrigste Algorithmus. Aber, so zeigt es die Studie, eine Reduzierung der Größe des Trainingsdatensatzes auf 20%, also nur 1000 Datenpunkte anstatt 5000 zu nutzen, Allein diese Maßnahme senkte den Energieverbrauch des Trainings um fast 75%. Und das alles mit nur einem Verlust von 0,06% an Genauigkeit. Also nur mal zusammengefasst, wenn man den Trainingsdatensatz auf 20% runterschrumpft, dann kann man die Energieeffizienz um 75% verbessern und eben kaum Verluste in der Genauigkeit der Ergebnisse erzielen. Das heißt, das ist ein wirklich wichtiges Abwägen und in diesem Fall ist, glaube ich, relativ deutlich, dass das eine sehr sinnvolle Maßnahme wäre, diese Datensätze zu reduzieren.
Und man fragt sich, warum das eigentlich nicht mehr Technologieunternehmen längst tun, weil gerade dieser minimale Qualitätsverlust oder Genauigkeitsverlust an den Ergebnisdaten ist ja ein Hinweis darauf, dass man da viel machen könnte. Wenn man es zusammenfasst, dann kann man sagen, es gibt ein paar Ansatzpunkte, wie man grundsätzlich Green Software Engineering nach vorne treiben kann. Einfach, indem man grundsätzlich einmal anfängt, darauf zu achten, weniger Energie zu verbrauchen, wo das geht. Und das andere ist, dass man natürlich auch bei der Hardware weniger Ressourcen nutzen kann. Das Beispiel, was da immer wieder genannt wird und auch wirklich eindrucksvoll ist, ist, dass Apple ja seit dem iPhone 13 darauf verzichtet, die Verpackung auch nochmal in Plastik zu hüllen. Und das spart tatsächlich 600 Tonnen Plastik pro Jahr. Ne? Also keiner braucht da auch nochmal eine dritte Umhüllung außen, um das verpackte iPhone. Und die kann man einfach weglassen. Hätte man längst drauf kommen können. Und spart 600 Tonnen Plastik pro Jahr. Wow. Und dann gibt es sowas wie kohlenstoffbewusstes Computing, indem man beispielsweise einfach erneuerbare Energiequellen nutzt, um Computer zu betreiben oder auch Sprachmodelle zu trainieren. Wir haben natürlich etwas in der Regulatorik, ne? Die ganze Entwicklung rund um die EU Corporate Sustainability Reporting Initiative, die ja jetzt auch verpflichtend wird, legt Unternehmen ja die Verpflichtung auf, dass sie darüber wirklich Bericht erstatten müssen, dass sie transparent sein müssen. Da wird sich vielleicht was tun in dem Feld. Und an erster Stelle müsste man mal anfangen, sich dessen bewusst zu werden. Weil ich glaube, ganz viele Software-Developer sind sich gar nicht bewusst. Und wie viel CO2 sie parallel rausblasen in die Atmosphäre, während sie da ihren Code schreiben.
Vielleicht sollte man sich den Namen des Random Forest Algorithmus mal zu Herzen nehmen, denn wenn man diesen Forest, den Wald, noch weiter haben möchte, dann muss auch Software grüner werden. Jetzt kommt Werbung. Hallo Notion AI, öffne bitte meine Notizen für die Podcast-Anzeige. Just kidding, die habe ich natürlich selbst geschrieben. Aber heute geht es mal wieder um Notion. Ganz ehrlich, ich benutze dieses Tool regelmäßig, um Projekte zu planen, zum Beispiel meine Reisen und auch um wichtige Dokumente zu verwalten. Und jetzt gibt es den KI-Assistenten, mit dem die Arbeit mit Notion noch effizienter geworden ist. Notion ist ja ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wieder entdecken kann. Stellt euch vor, ihr arbeitet an einem komplexen Projekt und sucht nach einer spezifischen Information, die irgendwo in eurem Workspace vergraben ist. Mit Notion Q&A könnt ihr einfach eine Frage stellen, sei es zur Roadmap für das nächste Quartal, einem Vorschlag für die neue Marketingkampagne oder einem Link, den ihr nicht mehr findet. Und wie durch Zauberhand liefert euch Notion die Antwort in Sekunden. Notion Q&A greift dabei auf die gesamte Wissensdatenbank eurer Organisation zu. Das heißt, ihr bekommt Antworten, die wirklich hilfreich sind. Es fühlt sich an, als würde man mit einer intelligenten Kollegin sprechen, die einfach alles weiß. Wie ihr euch vorstellen könnt, spart das viel Zeit. Statt stundenlang nach Informationen zu suchen oder jemanden um Hilfe zu bitten, könnt ihr einfach sofort Antworten erhalten und euch wieder auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Eure Arbeit. Also probiert Notion kostenlos aus. Dann geht zu notion.com/shifthappens. Notion.com/shifthappens und beginnt eure Ideen in die Tat umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt ihr zusätzlich unsere Show. Das war Werbung.
Lea, sag mal, hast du manchmal eigentlich die Nase voll von Werbung?
Ich denke, dass jedes Mal, wenn ich in diesem Internet unterwegs bin, ja. Ganz einfach.
Das ist interessant, weil andere haben das gar nicht. Die wollen sogar Werbung jetzt riechen können.
Was?
Ja, in den Niederlanden kann man Werbung riechen.
Ist das Werbung oder sind das andere Stoffe, die man da riechen kann?
Man riecht andere Stoffe, aber es ist Teil der Werbung. Vielen Dank für den kleinen Hinweis. Und zwar ist es der Fastfood-Gigant McDonald's, der eine neue Form von Werbung erfunden hat und das in den Niederlanden jetzt ausprobiert. Das sind Werbetafeln, auf denen nichts zu sehen ist, außer den McDonald's-Farben. Und du gehst dran und riechst was? Die Fritten.
Ich glaube, das machen auch Restaurants in Düsseldorf. Ich schwöre, ich gehe oft an einer Pizzeria entlang und ich habe das Gefühl, die blasen mir Pizzageruch auf den Bürgersteig. Bitte sag mir, dass das wahr ist. Es ist natürlich genial, ja. McDonald's in den Niederlanden weiß ganz genau, dass das süchtig macht, diese Gerüche. Es ist genial. Ich frage mich, machen das nicht vielleicht schon einige?
Das kann absolut sein, aber das wurde jetzt am Beispiel der niederländischen Werbekampagne als wirklich, wirklich Weltneuheit präsentiert. Vielleicht stimmt es aber auch nicht. Jedenfalls hast du recht, es ist strategisch natürlich so gemacht, dass man dann Lust hat, sich auch gleich ein paar Fritten bei McDonald's zu kaufen.
Auch ein bisschen grenzüberschreitend. Vielleicht will ich das ja auch gar nicht riechen.
Das stimmt, aber das hat relativ viel Attraktion ausgelöst, als das jetzt sozusagen zum ersten Mal veröffentlicht und eingesetzt wurde. Und in der Pressemitteilung steht, dass diese Anzeigentafeln strategisch platziert wurden, und zwar immer im Umfeld von 650 Fuß rund um McDonald's Restaurants. So, dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Man geht an dem Plakat vorbei, denkt, hier riecht's nach Fritten. Ich muss welche haben, rennt ins Restaurant und kauft sich welche.
Ich frage mich, ob sich jetzt andere Marken darüber Gedanken machen, wie sie eigentlich riechen. Also Klamottenmarken oder Automarken. Wie riechen eigentlich?
Abgase. Das ist schön. Ich gehe an der Tafel mit Abgasen zusammen und dann möchte ein Auto kaufen. Ich gehe an einer Werbetafel mit der Farbe eines WC-Reinigers vorbei, rieche den WC-Reiniger und denke, ich muss den sofort kaufen. Ich glaube, das funktioniert nur bei Gerüchen, die wirklich so ein bisschen suchtartig einen zu einem genussorientierten Konsum verleiten.
Ein bisschen erinnert es mich an Cory Doctorows Satz über das Internet, nämlich the Shitification of the Internet, die Verscheißerung oder Vermüllung des Internets. Vielleicht wird jetzt auch noch unser Luftraum mit Werbung zugeblasen.
The Shitification of our environment.
Ja, yeah, of our airspace. Wir hoffen, dass wir euch nicht auf die Ohren gehen, sondern dass es ein Genuss war, ein auditiver Genuss.
Ins Herz natürlich.
Und ins Hirn auch. Wie riechen wir eigentlich? Das ist ein Geheimnis. Dafür
ich würde sagen, grundsätzlich gut.
Live begegnen.
Ja, wir
zum
brauchen
Beispiel,
keine Werbetafel dafür.
Korrekt. Zum Beispiel nächste Woche auf der OMR. Wenn ihr da seid, wenn ihr in Hamburg seid und uns einmal live riechen möchtet, kommt uns nicht zu nahe, aber vielleicht können wir uns dann einmal live kennenlernen.
Bis
und das
dahin.
War's schon.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Happens.